Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz hat seine erste Regierungserklärung abgegeben und die Ziele der schwarz-roten Koalition erläutert. Er wolle Deutschland wieder nach vorne bringen, sagte Merz. Dafür müsse es aber ein Umdenken und einen Strukturwandel geben, vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie bei der Verteidigung. Außenpolitisch sprach sich Merz für ein starkes Europa aus. Der Ukraine sicherte er die weitere Solidarität Deutschlands zu.
Regierungsbank. Lange hat Merz darauf gewartet. Der Weg zum Rednerpult begleitet von hohen Erwartungen. Merz muss liefern. Erste Regierungserklärung. Er sieht sich als außenpolitischen Kanzler. Das Verhältnis zu den europäischen Nachbarn ist ihm wichtig. Und die Unterstützung der Ukraine.
In der Ukraine steht deshalb nicht weniger auf dem Spiel als die Friedensordnung unseres gesamten Kontinents. In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen. Mehr zusammenstehen denn je.
Innenpolitisch verspricht Merz Maßnahmen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Etwa durch eine Senkung der Energiepreise. Er gibt sich als Mutmacher in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage.
Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorn zu kommen. Was wir brauchen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine gemeinsame Kraftanstrengung.
Die SPD muss mit dem neuen Kanzler wohl noch warm werden. Bisweilen nur verhaltener Applaus. Die Linke überhaupt nicht überzeugt. Das Regierungsprogramm von Merz enthalte keine Lösungen bei Sozial- und Wohnungspolitik. Es sei eine Politik der sozialen Kälte.
Kein einziges Wort zum Thema Kinderarmut. Keins. Nicht einmal. Kein Gedanke.
AfD-Chefin Weidel sieht in Merz schon jetzt einen gescheiterten Kanzler, spricht von Schwäche und Instabilität.
Ihr Weg ins Kanzleramt ist von gebrochenen Wahlversprechen und Kapitulation vor Linken und Grünen gesäumt.
Die Grünen kritisieren den schärferen Kurs der Regierung in der Migrationspolitik. Insgesamt aber ein Appell. Merz solle das Land voranbringen, die AfD zurückdrängen.
In einer Zeit, in der 151 Abgeordnete einer rechtsextremen Partei hier im Deutschen Bundestag sitzen. Deshalb, Herr Merz, auf Sie wird es ankommen. Auf Ihre Regierung wird es in dieser Zeit ankommen.
Worte, die bei Merz heute auf Zustimmung stoßen. Er selbst appelliert heute an die jüngere Generation.
Ich bitte euch auch, helft mit, denn die Zukunft gehört euch. Und dafür wollen wir gemeinsam arbeiten.
Am Ende eine staatstragende erste Regierungserklärung. Eine, in der Merz ein großes Versprechen hinterlässt. Spürbare Veränderungen hin zum Guten für die Bürgerinnen und Bürger schon bis zum Sommer. Worte, an denen er sich wird messen lassen müssen.
Matthias Deiß in Berlin. Wie ist Friedrich Merz denn der Wechsel von der Oppositions- auf die Regierungsbank geglückt?
Nun, ich halte Friedrich Merz für einen sehr talentierten Redner. Seine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler war heute aber kein rhetorisches Feuerwerk. Sie war betont nüchtern gehalten. Friedrich Merz hat über weite Strecken bekannte Inhalte aus dem Koalitionsvertrag referiert. Und er hat sich erkennbar bemüht, Gräben, die er im Wahlkampf und davor selber ausgehoben hat, wieder zuzuschütten, Zuversicht zu verbreiten. Er wollte auf die Bürger zugehen, das muss er aber auch, denn er weiß natürlich, dass er viel Vertrauen verloren und damit auch einiges wieder gut zu machen hat.
Was ist in seiner Rede heute besonders deutlich geworden?
Also er will und er wird ein außenpolitischer Kanzler sein. Das ist heute nochmal sehr deutlich geworden. Ein Kanzler, der Deutschlands Rolle in Europa stärken und so im selben Atemzug auch die EU stärken will. Seine heutige Ankündigung, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen, soll helfen, diese beiden Ziele zu erreichen und Putin so von weiteren Angriffen abzuhalten. Oberste Priorität hat ansonsten die deutsche Wirtschaft. Hier steht der neue Kanzler aber auch besonders unter Druck, jetzt schnell Erfolge vorzuweisen. Und wichtig ist ihm außerdem noch die Begrenzung der Migration, auch wenn Deutschland weiterhin ein Einwanderungsland bleiben soll.
Matthias Deiß in Berlin, vielen Dank. Während Deutschland über schärfere Grenzkontrollen diskutiert, geht die Zahl irregulärer Grenzübertritte in die Europäische Union zurück. Das meldet die zuständige Agentur Frontex. Demnach sank die Gesamtzahl von Januar bis April von rund 64.000 im Jahr 2024 auf knapp 47.000 in diesem Jahr. Das ist ein Rückgang um etwa ein Viertel. Schon lange warnen Sicherheitsexperten vor russischer Spionage und Sabotage in Deutschland. Nun hat die Bundesanwaltschaft in Konstanz, Köln und in der Schweiz drei Ukrainer festnehmen lassen. Sie sollen russische Agenten sein und Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland geplant haben. Den Ermittlern zufolge wollten die Männer an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Brand- und Sprengsätzen schicken. Diese sollten sich während des Transports entzünden. Mit seiner viertägigen Reise in der Golfregion will US-Präsident Trump vor allem gute Geschäfte machen. Kurz nach seiner Ankunft in Katar unterzeichnete er mit dem Emir erste Verträge. Der Golfstaat will nach Angaben der US-Regierung mehr als 200 Flugzeuge des US-Herstellers Boeing kaufen. Bereits zuvor hatte Saudi-Arabien Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar zugesagt. Dort gab es heute auch einen politischen Höhepunkt. Zum ersten Mal seit 25 Jahren trafen sich die Staatsoberhäupter der USA und Syriens.
Ein historischer Moment in den syrisch-amerikanischen Beziehungen. Am Morgen trifft US-Präsident Trump Syriens Präsident Ashara in Riad. Dieser stand bis Dezember als Islamist noch auf der US-Terrorliste. Nun ein diplomatisches Treffen mit Signalwirkung, meinen politische Beobachter. Das ist riesig für Ashara. Er gewinnt an Legitimität. Er wird allmählich in die internationale Gemeinschaft integriert. Er wird als de facto Führer anerkannt. Jubel gestern Abend in Syrien. Die Einwohner von Aleppo feiern nach der Ankündigung von Trump, die US-Sanktionen gegen Syrien aufheben zu wollen. Welch positives Signal für unser Land, für die Industrie, für die Wirtschaft. Vielleicht ermutigt das sogar Menschen, wieder hierhin zurückzukehren. Trump folgt dem Rat des saudischen Kronprinzen bin Salman in Bezug auf Syrien und landet einen kleinen diplomatischen Coup. Seine Meinung zum früheren Al-Qaida-Kämpfer Al-Shara? Großartig. Ich denke, ein sehr guter, junger, attraktiver Kerl, ein harter Kerl, eine starke Vergangenheit, sehr starke Vergangenheit. Kämpfer. Er hat eine echte Chance, es zusammenzuhalten. Am Mittag dann traditioneller Schwerttanz zum Empfang von Trump in Katar. Die Amerikaner betreiben hier die größte US-Militärbasis in der Region. Trump und der katarische Emir unterschreiben Wirtschaftsdeals über mehrere hundert Milliarden US-Dollar und Emir Al-Thani will den USA eine luxuriöse Boeing 747 schenken, die die alte Air Force One ersetzen könnte. Ein ähnliches Geschenk hatte der Emir bereits vor Jahren dem türkischen Präsidenten Erdogan gemacht.
Gudrun Engel in Doha. Ein geschenktes Flugzeug also für den amerikanischen Präsidenten. Das wird in den USA kontrovers diskutiert. Warum?
Das liegt daran, dass es in der US-Verfassung, und zwar schon in der Originalverfassung von 1787, eine Klausel gibt, die ganz klar sagt, die Vereinigten Staaten dürfen keine Geschenke annehmen von Königen, von Prinzen oder von anderen Staaten. Dieses Flugzeug im Wert von 400 Millionen US-Dollar wäre genau so ein Fall. Zum Vergleich, ein ganz klassischer US-Beamter darf noch nicht mal Geschenke im Wert von mehr als 5 Dollar annehmen, weil er sich sonst dem Vorwurf der Bestechlichkeit aussetzt. Außerdem, da kommen jetzt auch Sicherheitsbedenken von Experten, würde die Umrüstung dieses Flugzeuges unfassbar lange dauern. Es sei ein sicherheitspolitischer Albtraum, heißt es. Und manche vermuten hinter diesem Flugzeug auch ein trojanisches Pferd.
Trump hat auch mehrere Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Worum geht es dabei?
Ja, das ist ganz klar eine große Finanzierung des Emirs hier von Katar in die Sicherheit seines Landes. Denn er hat in den Vereinigten Staaten zum einen eine Drohnenabwehr, ein Drohnenabwehrsystem in Wert von 1 Milliarde US-Dollar bestellt und Drohnen, also unbemannte Flugkörper vom Typ Reaper für 2 Milliarden. Und er will außerdem sich rückversichern, dass das US-Militär immer an seiner Seite steht und will deshalb halt auch hier in diesen US-Stützpunkt in Katar investieren.
Dankeschön, Gudrun Engel in Doha. Mit einem Appell für mehr Menschlichkeit hat Bundespräsident Steinmeier seinen Besuch in Israel abgeschlossen. Gewalt, Terrorismus und Zerstörung dürften im Nahen Osten nicht das letzte Wort behalten, sagte er im Kibbutz Be'eri in der Nähe des Gazastreifens. Zum Gedenken an die Opfer des Terrorüberfalls der Hamas auf die Siedlung pflanzten Steinmeier, sein Amtskollege Herzog und ihre Ehefrauen einen Olivenbaum. Anlass für den Staatsbesuch war die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern vor 60 Jahren.
Sichtlich ergriffen gedenken Bundespräsident Steinmeier und sein israelischer Amtskollege zusammen mit ihren Ehefrauen der Opfer des Hamas-Terrors vom 7. Oktober 2023. Die Spuren des Schreckens sind im Kibbutz Be'eri an vielen Orten noch zu sehen. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner wurden hier getötet, 30 nach Gaza verschleppt.
Ihr Schicksal ist eine offene Wunde. Deutschland vergisst sie nicht, ich vergesse sie nicht. Unsere Stimme wird nicht schweigen, solange sie nicht zurückgekehrt sind. Und gleichzeitig hören wir heute ganz real die Einschläge in Gaza. Und wir wissen, auch dort leiden Unschuldige, auch dort sterben Kinder.
Am Himmel israelische Drohnen auf dem Weg nach Gaza. Seit der vergangenen Nacht wurden dort laut palästinensischen Angaben 70 Menschen getötet. Be'eri ist nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Hier wollen die Bewohner wieder aufbauen. Die Bundesregierung unterstützt das. 7 Millionen Euro für ein Kultur- und Gemeinschaftszentrum. Steinmeier betont, dass die Freilassung der Geiseln Priorität haben müsse. Das habe er gestern im direkten Gespräch Israels Premier Netanyahu gesagt. Netanyahus ultrarechte Regierung bleibt aber bei ihrem heftig kritisierten Plan, den Krieg auszuweiten, den Gazastreifen einzunehmen. Die Palästinenser dort befürchten dauerhafte Massenvertreibung.
Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung ist so angespannt, dass der Bund in diesem Jahr vorzeitig helfen muss mit einer Finanzspritze von 800 Millionen Euro. Damit soll die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufgefüllt werden, die zuletzt unter den gesetzlichen Mindestwert gefallen war. Der Fonds speist sich aus den Beiträgen der gesetzlich Versicherten und der Arbeitgeber. Um die Beiträge stabil zu halten, erhält der Fonds zudem einen jährlichen Bundeszuschuss aus Steuermitteln. Seit dem frühen Morgen stehen die Bänder beim Autobauer Ford in Köln still. Es ist der erste reguläre Streik in der fast 100-jährigen Werksgeschichte. Tausende Beschäftigte haben ihre Arbeit niedergelegt und folgen damit dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall. Die kritisiert den geplanten Sparkurs des angeschlagenen US-Herstellers. Ford hatte angekündigt, in den kommenden 2 Jahren 2.900 Stellen in Deutschland zu streichen.
Seit 6 Uhr sind die Tore fest verschlossen. Keiner soll rein. Bei der Urabstimmung haben mehr als 90% der Gewerkschaftsmitglieder für diesen Streik gestimmt, denn sie haben Angst. Angst, dass nicht nur ein paar tausend Arbeitsplätze wegfallen könnten, sondern dass im Kölner Werk nach fast 100 Jahren bald keine Autos mehr produziert werden.
Wir sind halt relativ teure Modelle. Die Leute haben nicht das Geld für diese Modelle. Sieht halt momentan nicht gut aus, ne? Also wir haben kein Produkt mehr bestehen können.
Auf dem Firmenparkplatz stehen einige dieser teuren Modelle. Der neue Ford Capri. Er floppt, genau wie das andere in Köln gebaute Elektromodell, der Explorer. Deswegen hat Ford Köln in Absprache mit der Konzernzentrale in den USA drastische Maßnahmen angekündigt. Die Zahl der Mitarbeiter ist seit 2018 schon von 20.000 auf 11.500 reduziert worden. Bis Ende 2027 soll sie um weitere 2.900 auf dann 8.600 sinken. Eine Konsequenz aus dem Misserfolg bei der Umstellung auf die Produktion von Elektroautos.
Ford ist in einer absoluten schwierigen Lage. Tatsächlich ist in den letzten Jahren ein Sterben auf Raten erkennbar und man stellt sich grundsätzlich die Frage, ob das Management in den USA tatsächlich noch Interesse am europäischen Markt hat.
Immerhin, gestern gab es Gespräche zwischen Belegschaft und der Kölner Werksleitung. Sie sollen konstruktiv gewesen sein, heißt es. Der Streik geht trotzdem bis morgen früh weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. Mai.
Das Hoch über Nordwesteuropa bestimmt weiter unser Wetter. In der Osthälfte machen sich aber Tiefs bemerkbar. Heute Nacht ziehen zum Teil dichte Wolken vom Nordosten in die Mitte. In Oder-Nähe kann es mal etwas regnen, meist bleibt es aber trocken. Morgen gibt es in der Osthälfte teilweise dichte Wolken und einzelne Schauer. Sonst scheint neben lockeren Wolken verbreitet die Sonne. In der Nacht Abkühlung auf 11 bis 4 Grad. Morgen maximal 12 bis 19, nur im Westen und Südwesten teilweise noch über 20 Grad. Am Freitag nach Westen hin weiter viel Sonnenschein, sonst mehr Wolken und stellenweise Schauer, vereinzelt Gewitter. Auch am Wochenende zweigeteiltes Wetter, während es in der Osthälfte auch mal nass werden kann, ist sonst weiter kein Regen in Sicht.
Um 22.15 Uhr analysieren wir in den Tagesthemen mit Jessie Wellmer, ob die Regierungserklärung eine neue Seite von Friedrich Merz gezeigt hat. Und wir berichten, warum die Migration über das Mittelmeer deutlich zurückgegangen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.